So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal.
Fußball Inside, der Expertenpodcast.
Ja, siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus.
Radioreporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der WAZ.
Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute blicken wir auf die erste Liga und natürlich auch auf die Champions League. Mit dabei heute unser BVB-Reporter Christian Wob. Dortmund zum ersten Mal seit 3 Jahren wieder im Viertelfinale der Champions League. Das sagt schon so ein bisschen was aus vorab. Vor dem Match hast du in der WAZ einen Artikel mit dem Titel »Warum das PSW-Spiel für Terzic richtungsweisend ist« veröffentlicht. Und in welche Richtung es jetzt geht, wir sprechen da heute drüber. Hi Christian.
Hi Nils.
Und ich darf unseren Bochum-Experten Ralf Ritter in der heutigen Runde begrüßen. Bochum siegt gegen Bayern und denkt sich danach, keine Lust mehr auf Tore schießen, dafür aber auf Gegentore schlucken. 11 an der Zahl, 3 Niederlagen in Folge. Ralf, wir werden diese Flautenserie heute mal ein bisschen einordnen. Tag erstmal.
Hallo Nils, hallo Christian, hallo alle.
Hallo alle. Genau. Mein Name ist Nils Halberscheid, ich arbeite bei Radio Duisburg, wenn ich nicht mit euch über Fußball rede. Und Fußball Inside gibt es nicht nur als Podcast, ihr könnt uns natürlich auch als Videoprodukt gucken. Auf YouTube geht das zum Beispiel. Da auch gerne ein Like dalassen, kommentieren. Freuen wir uns immer, wenn wir viel von euch lesen. Und auch bei den Podcast, bei den herkömmlichen, freuen wir uns über ein Abo, zum Beispiel bei Spotify. Sollen wir unseren Werbeblock, Christian, direkt zu Anfang
machen? Sehr gerne.
Wenn wir schon bei Abos sind, macht es ja Sinn. Übernimm du mal kurz.
Ja, wir haben seit einigen Tagen eine neue Instagram-Seite zum Thema BVB. WAZ beim BVB heißt sie, WAZ-BVB, wenn man sie in der Suche eintippen möchte. Und da versuchen wir so ein paar, eigentlich das, was wir hier machen, noch ein bisschen fortzuführen mit noch mehr Details. Also einen Blick hinter die Kulissen beim BVB zu werfen in unserer Arbeit. Auch immer möglichst ja direkt mit einer Einordnung und halt unser Fachwissen, was wir uns als Reporter erarbeitet haben und was hoffentlich auch von außen gewertschätzt wird, noch weiter und besser den Leuten vermitteln zu können. Deswegen gilt auch hier wieder das alte Folgen, Liken, Abo. Kommentieren, bitte.
Die komplette Rutsche einmal.
So ist es.
Was sehe ich da? Videomaterial, Kacheln, wie werdet ihr das angehen?
Sowohl als auch. Also wir haben so ein paar, ja, wenn irgendwie mal ein wichtiges Zitat auf dem Markt ist, wird man da lesen. Wir haben unsere Einschätzung als Video, auch aus Fußball in Zeit werden wir natürlich die eine oder andere Stelle weiterverwerten und ja, hoffen da nochmal auf neues Publikum für uns und auch neue Ausspielwege für die Leute.
Also auf Instagram, da gibt es uns natürlich auch da sehr gerne ein Abo da lassen. So, und jetzt machen wir einen Strich drunter.
Ja. Ich möchte das Wort Werbung. Eine Werbung darf ich dann auch loswerden.
Ralf, komm, wenn wir schon
der
dabei
Newsletter,
sind.
Instagram kommt bestimmt auch irgendwann. Jetzt erstmal Werbung für den Newsletter, den gibt es seit 2 Wochen täglich. Gerne abonnieren, findet ihr die Hinweise unter www.watz.de/VfL, ebenso wie die aktuellen News von der gerade laufenden Pressekonferenz des VfL Bochum vor dem Spiel in Mainz.
So viel Stark. Zeit muss sein, das ist ja auch wirklich wertvoll, wenn man gerade in der Live-Situation mit sein will. So, jetzt aber bis zum Ende dieser Folge
keinmal
nicht mehr Abo sagen. Abonnieren, Kommentar machen wir nicht mehr. Doch Kommentar werden wir noch sagen müssen, ich komme da gleich nochmal zu. Gehen wir in die Champions League. Gestern Abend, ein früher, ein später Treffer. Du kannst uns jetzt einmal erzählen, was ist dazwischen passiert? Wie viertelfinaltauglich war Dortmund gestern?
Ja, wenn man sich mal die anstehenden Gegner anguckt und die möglichen Gegner am Freitag wird ja ausgelost und die Leistung gestern, dann muss man ja ein sehr großes Fragezeichen dahinter setzen, ob es noch weitergehen wird als das Viertelfinale. Also wenn wir dieses Spiel mal aufdröseln, muss man sagen, dass die erste halbe Stunde wirklich so gut war, wie man sie beim BVB seit langem nicht gesehen hat. Also sowohl von der Intensität als auch von der Ausstrahlung her, von der Konzentration, also überraschend wenig Fehlpässe, die Räume waren gut besetzt, es wurde sich eine Chance nach der anderen rausgespielt. Es erinnerte wirklich an die Zeiten, wie sie mal vor 3, 4, 5 Jahren waren und natürlich noch auch ja bis zu 10 Jahre her damals unter Klopp wirklich einen Angriff nach dem anderen auf das Tor, der von Eindhoven zugerollt ist und es eigentlich nur so eine Frage der Zeit war, bis das zweite Tor gefallen ist. Das zweite Tor ist aber nicht gefallen.
Genau.
Großes Problem, Chancenverwertung auch schon gegen Bremen gewesen. Ja, und dann wurde so ein bisschen das Zitterspiel, weil Eindhoven wirklich super schlecht in dieses Spiel gekommen ist, eigentlich alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann, hat dem BVB viel zu viel Räume angeboten, hat, obwohl es ja eigentlich gar nicht deren Identität, also der PSV-Identität entspricht, nicht hochgepresst, sondern hat sich ganz tief zurückfallen lassen und damit ja vieles gemacht, um dem BVB überhaupt diese Oberhand zu geben. Allerdings nach einer halben Stunde gab es eine leichte Umstellung, höher gestanden, 1-1 verteidigt, hochgepresst. Und dann ist der BVB teilweise dann doch wieder in sehr alte Muster zurückgefallen. Also Spielkontrolle war plötzlich nicht mehr da, Fehlpässe wurden gespielt. Hinten kam man doch das eine oder andere Mal in Bedrängnis. Kobel hält wieder 2-3 Bälle richtig, richtig
starke
gut.
Starke Dinger, ja.
Und ja, dann ist am Ende, macht natürlich Eindhoven auf und fällt noch das 2-0 am Ende. Also das deutliche Ergebnis, schon relativ deutliches Ergebnis, ein 2-0 in so einem Champions-League-Viertelfinale, täuscht dann doch darüber hinweg, dass es immer noch sehr, sehr viele spielerische und ja, ich glaube, Stabilitätsprobleme gibt, die wir wahrscheinlich nicht mehr behoben werden bis zum Saisonende.
Ja, und zumal vor dem 2-0 hat der De Jong ja die Chance zum 1-1. Ne?
Das also stimmt, das stimmt.
Dieses Matchglück muss er dann auch mal haben.
Ne? Hattest du
schon mehrmals dieses Jahr, das ist auch, glaube ich, ein großer Punkt.
Hattest du in dem Fall wieder, kann man sagen, und wir wollen jetzt PSV nicht kleinreden, aber wir werden gleich noch über die Gegner reden, die in der Verlose sind. Und da gibt's halt noch ein paar ganz andere Kaliber. Werden wir uns gleich sofort drum kümmern. Wir müssen aber noch über den Man of the Match reden. Ich meine, er hat's aufgemacht, dieses Spiel. Er hat ein schönes Tor nach 3 Minuten erzielt. Muss dann verletzt runter, Jadon Sancho. Erstmal die Frage, BVB-PK ist morgen. Wir zeichnen heute am Donnerstag auf, wie immer. Trotzdem schon mal die Frage an dich, Christian, zeichnet sich schon was ab?
Also gestern Abend war der aktuellste Stand, den ich geben kann. Und der war halt, dass wir mal jetzt diese Nacht abwarten müssen, wie es da so weitergeht. Man weiß ja, dass Sancho schon häufiger Probleme hatte, gerade mit der Muskulatur. Und gerade als Offensivspieler bist du immer natürlich ein bisschen noch besonders gefährdet durch die schnellen Bewegungen, den schnellen Antritt, dass das irgendwie erhärten die Probleme oder dass sie stärker werden könnten. Deswegen wird man da jetzt sicherlich kein Risiko eingehen für dieses Spiel. Ich würde eher sagen, also mal abwarten. Ich würde es jetzt nicht garantieren, dass er spielen kann am Sonntag, aber wie gesagt, das ist erstmal nur Spekulation.
Jetzt werden einige Leute von euch, einige Zuschauer, Zuhörer vielleicht widersprechen und sagen, Gregor Kobel war am Ende dann eher Man of the Match, kann man darüber diskutieren. Was Edin Terzic aber über Jadon Sancho gesagt hat, ist, dass er sich immer weiter gesteigert hat. Das beste Spiel gestern war gegen PSV. Und jetzt steht natürlich nach wie vor die Frage im Raum, wie geht's weiter? Also erstmal, wie siehst du seine Entwicklung und was meinst du, was kann da zwischen BVB und Sancho noch passieren?
Sehr, sehr wellenartig sehe ich grundsätzlich die Entwicklung. Also ich finde, er ist sehr gut reingekommen, hatte dann auch eine Torbeteiligung, hatte so ein, zwei technische Aktionen, wo du so denkst, boah, geiler Zocker, schön, dass er wieder beim BVB ist. Und irgendwie erinnerte der auch schon da in ganz zarten Ansätzen an seine erste Zeit in Dortmund. Ja. Das war alles super und Terzic hatte auch schon immer gewarnt, ja, wartet mal ab. Das ist jetzt so eine rosarote Phase, da läuft jetzt alles gut, neues, altes Umfeld und man fühlt sich wieder wohl, genau das Gegenteil zu Manchester.
Ja.
Wartet mal ab, wie sich das denn wirklich entwickelt mit ihm. Und so war es dann auch ehrlicherweise. Also absoluten Durchhänger gehabt in den letzten 2-3 Spielen. Dann hat er jetzt gegen Bremen getroffen, er hat gestern dieses wichtige Tor geschossen und unabhängig von diesem Tor fand ich ihn gerade gegen den Ball sehr, sehr aufmerksam, hatte ein paar Balleroberungen, hat das Spiel beschleunigt, hatte ja auch schon gegen Bremen wirklich diesen besonderen Moment, wo er einfach an dem Gegenspieler vorbeizieht und den komplett kalt erwischt. Also das, du siehst halt in Ansätzen inzwischen oder jetzt wieder, was er kann. Aber er ist noch lange nicht der alte Sancho, der mal beim BVB gespielt hat und der damals ja 85 Millionen Euro wert gewesen ist. Also davon sind wir noch ganz, ganz weit weg. Und deswegen muss man auch mit Vorsicht, glaube ich, genießen, jetzt, wie es im Saisonendspurt mit ihm weitergeht.
Du sprichst Geld an.
Geld ist das,
ich meine, er ist eine Leihgabe. Die Frage ist am Ende, selbst wenn er jetzt wirklich sich krass entwickelt, hoffentlich verletzungsfrei bleibt, welchen Handlungsspielraum hat Borussia Dortmund überhaupt zu sagen, wir würden gerne den Weg mit dir weitergehen?
Ja, also sind auf jeden Fall also es hängt mehr als an dem Faktor BVB dabei. Also sowohl der andere Verein, also Manchester United, als auch der Spieler muss zu erheblichen Bewegungen in ihren aktuellen Positionen bereit sein. Also ganz grundsätzlich würden sie ihn gerne behalten, weil sie halt sagen, das ist ein Spieler, wenn du dem den Ball gibst, dann bringt er erstmal Ruhe in die Mannschaft rein. Und die anderen wissen schon irgendwie, dass er damit was anstellen kann. Und auch wenn es mal schlecht läuft, der hat mit Sicherheit gleich irgendwie so einen Geistesblitz. Allerdings ruft er das halt nur gerade sehr selten ab.
Du sprichst die Wellenform
an. Genau, und ob er das dauerhaft abrufen kann, wer weiß, keine Ahnung. So, und dann hast du natürlich dieses, dass du den für eine hohe Summe verkauft hast und United natürlich total bescheuert darstellen würde, wenn sie den jetzt für ein Apfel und ein Ei wieder zurück nach Dortmund verscherbeln. Jo. Die wollen halt eine Summe haben, die der BVB sicherlich nicht bezahlen kann im Sommer. So sehr überzeugt ist man nämlich davon nicht. Es gibt natürlich Spekulationen jetzt über eine zweite Leihe, aber auch da wird es nicht mehr, also auch diese würde niemals zu diesen Konditionen, die es jetzt gerade gibt, also die zahlen rund 3 Millionen für das halbe Jahr und United übernimmt sehr, sehr große Teile des Gehalts, das ja bei 17 Millionen sogar ungefähr liegen, so 17 bis 20 Millionen, also das müsste man ja übernehmen, plus vielleicht eine Leihgebühr bezahlen und ob es das dann wert ist, gerade weil es ja noch andere Baustellen gibt, Außenverteidiger, Innenverteidiger, im zentralen Mittelfeld, denke ich, könnte man auch qualitativ sich ein bisschen steigern. Ja, ob das denn, ob man dann dafür das Geld in Sancho investieren will, würde ich bezweifeln.
Darf man bezweifeln, wird interessant sein zu sehen auf jeden Fall. Du sprichst Bremen gerade schon an, lass uns noch kurz drauf schauen, bevor wir rüber zu Bochum gehen. Wenn du es von außen betrachtest, 2-1 in Unterzahl gegen Bremen. Ist dann ein Sieg des Willens am Ende wahrscheinlich auch. Aber vielleicht bin ich auch in der toxischen Ex-Bubble, Twitter-Bubble, kann sein. Ich gucke mir ja schon auch nach den Spielen immer an, was schreiben so die BVB-Leute. Ne? Also jetzt nicht nur Offizielle und Spieler, ne? Sondern auch so die Fans, die du dann drauf bekommst. Und wir alle wissen, was Twitter für ein Ort sein kann. Aber trotz des Sieges habe ich nach Abpfiff massive Kritik gegen Edin Terzic gelesen. Ne? Wen wechselt der denn da ein? Du musst das doch taktisch anders angehen. Diese Kritik an Edin Terzic, trotz Sieg, gerechtfertigt in Teilen zumindest?
Jein, also ich finde schon, dass du zumindest hinterfragen kannst, warum dann in so einem Spiel Malen ausgewechselt wird, der ja so für mit seinem Tempo für ein bisschen Entlastung sorgen kann. Und ich finde, wenn du dann sachlich solche Einwechselentscheidungen kritisierst, das ist in Ordnung. Aber ich habe jetzt schon in den letzten Wochen, Monaten schon eine extreme Polemik auch gegen Terzic.
Ja, schon.
Also festgestellt, die halt teilweise auch wirklich unter der Gürtellinie ist und sicherlich hat er oder gibt es Sachen, die du kritisieren kannst und musst und ist auch halt in einem gewissen Ton und mit einer gewissen Fairness, aber teilweise ist es halt drüber. So grundsätzlich muss man sagen, dass der Kernkritikpunkt ist schon, dass du keine Entwicklung siehst oder dass es stagniert, / eher schlechter wird in Sachen Spielkultur, Spielphilosophie, Aufbauspiel etc. Mit immer wieder einen leichten Fortschritten, wie jetzt in den ersten 30 PSW-Minuten, aber halt auch wirklich richtig, richtig schlechten Auftritten. So, das wechselt sich mal ab und ist grundsätzlich die Tendenz eher halt stagnierend bis leicht abfallend. Und das ist am Ende ist es ja schon eine Trainersache, weil du siehst, was in dieser Mannschaft steckt, phasenweise. Warum kann sie es nicht konstant umsetzen? Das ist die Frage. Und da ist halt auch immer wieder, auch wenn man sich es ist natürlich immer, auch, kann auch leicht unfair sein, das immer auf eine Person zu fokussieren, diese Kritik. Ja. Aber letztendlich hängt natürlich der Trainer mit da drin.
Also. Auf der anderen Seite kannst du auch sagen, um mal in die Gegenrede so ein Stück weit zu gehen, Terzic ist ja nicht der Erste, der es nicht schafft, diese Qualität konstant auf dem Platz zu manifestieren.
Ja, ja, es gibt halt wirklich ein Für und Wider. Du hast auch nicht mehr diese herausragenden Einzelspieler, die es gab. Also Haaland, Bellingham, der alte Sancho, Dembélé, Aubameyang, die sind halt alle jetzt nicht mehr da. Ja. Allerdings musst du natürlich schon mit den Kaderausgaben und mit den Leuten, die du geholt hast, viele in Anführungszeichen oder in Klammern Ex-Nationalspieler, Deutsche, eingekauft, da musst du natürlich den Anspruch haben, die Nummer 2 zu sein in Deutschland. Nicht nur in Sachen Punkte, sondern auch in Sachen fußballerische Darbietung. Ja. Also es muss halt dieser BVB-Fußball, der Spaß macht, der mitreißt, der für irgendwas steht, der muss halt wieder da sein. Der muss sich der muss im Einklang stehen mit der Punkteausbeute letztendlich. Und das tut er halt momentan nicht. Und ich finde, das sind halt schon große Punkte, die du halt, die du da benennen kannst. Gestern fand ich wieder, das war mal, Niklas Füllkrug hatte gesagt, dass es noch nie so laut erlebt hat im Stadion. Und ich fand wirklich, dass es, also gestern wieder, total mitreißend war, also auch von der Atmosphäre her. Klar, Füllkrug kam erst im August und da gab es nicht so viele tolle Spiele in der Zeit, seitdem. Aber diese ersten 30 Minuten, das muss der Maßstab sein, sowohl in der Liga als auch international. Ob das nochmal gelingen kann, in der jetzigen Konstellation, ehrlicherweise, ja, spricht wenig dafür, weil Terzic verweist ja auch immer auf einen Prozess, den es gibt. Und alle Punkte, die es gab in dieser Saison, würde ich auch gelten lassen als Argument. Aber irgendwann musst du ja mal in diesem Prozess wirklich einen Fortschritt stehen. Ja. Oder irgendwann musst du ja auch mal definieren, der ist jetzt zu Ende oder genau, oder wir brauchen noch so und so viel Prozent oder diesen Ansatz, um diesen Prozess abzuschließen. Aber da werden wir ehrlicherweise im Dunkeln gelassen. Also keiner weiß jetzt, wo die stehen und wo die hinwollen. Und es wird immer um Geduld gebeten, was ja auch richtig ist. Und Kontinuität ist ein wichtiger Erfolgsfaktor im Fußball, klar. Aber jetzt muss auch langsam halt was kommen und das sehe ich halt nicht.
Ralf? Weil ich finde so von außen die Wahrnehmung, dass Dortmund immer sehr kritisch beäugt wird. Ja, ne? Sowohl von Medien als auch von Fans, zumindest in den sozialen Foren oder auch die BVB-Fans, die ich kenne, die haben immer was zu meckern. Also es ist schon ein sehr hoher Anspruch auch, den sich der Club allerdings, du hast es ja eigentlich auch gesagt, auch selbst stellt, zur Kritik führt, ne? Mindestens Nummer zwei.
Es ist halt schwierig, auch wenn ich an dieses Zitat, den Doppelpass von Sebastian Kehl denke, der halt sinngemäß gesagt hat, ja, wir haben die Bayern ja letztes Jahr in Straucheln gebracht und jetzt fährt der Leverkusen die Ernte ein. Das ist,
das ist Blödsinn. Naja,
es ist schwierig. Es ist halt insgesamt ist es halt, kommen, glaube ich, halt viele Faktoren zusammen. Einmal, dass es spielerisch nicht so ist, wie es mal war beim BVB, dass du nie wirklich diese verpasste Meisterschaft im Mai verarbeitet hast, sondern das ist sogar das Gegenteil, ist, dass du das immer noch, wie jetzt in diesem Kehl-Zitat, umdeutest zu dem, dass wir ja eigentlich kurz davor waren, die zu ärgern und so viel ja gar nicht schlecht gelaufen ist. Das hat ja auch Watzke in dem Interview bei der Saison nochmal gesagt. Das ist es halt auch nicht so. Und hinzu kommt, dass jetzt ausgerechnet dann halt, du hast dich immer als die Mannschaft tituliert, die da sein will, wenn Bayern mal strauchelt.
Genau.
So, und jetzt spielt Bayern strauchelt ja gar nicht mehr. Also die spielen ja immer noch eine überdurchschnittlich gute Saison, aber du hast halt Leverkusen, die auch da gibt es Faktoren, wie zum Beispiel, dass sie Bayer im Rücken haben, die während Corona die ganzen Verluste ausgeglichen haben. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Die können sich halt auch inzwischen einen teuren Kader leisten. Ja. Alles Punkte. Aber das ärgert natürlich massiv, dass ausgerechnet die jetzt halt schaffen mit einem Konzept, für das eigentlich der BVB stehen möchte, am Ende vielleicht sogar deutscher Meister zu werden. Und gleichzeitig hat der BVB, hast du halt einen VfB Stuttgart, mit dem du nicht rechnen konntest, genau. Der jetzt auch noch plötzlich vor dir steht. Und deswegen wird es halt jetzt ein ganz enges Rennen um Platz 4.
Ich finde, dass die Bayern straucheln. Also
für ihre Verhältnisse straucheln sie, das muss man so sagen.
Klar, die Punktebilanz mag noch einigermaßen okay sein, das hat aber auch was mit der 2-3-Klassengesellschaft
im
Fußball.
Aber würdest du jetzt ausschließen, dass die
Top-Spiele, die sie sonst, wo ich immer gesagt habe, bei den Top-Spielen, da sind die Bayern
da. Da waren sie nicht da.
Und diesmal eben nicht. Also,
zumindest in Leverkusen.
In Leverkusen waren sie definitiv nicht da.
Zu Hause aber in zwei Wochen kommt ja der BVB.
Wir haben hier noch ein Spiel, da reden wir natürlich hinten raus auch nochmal drüber. Wir müssen allerdings auch noch, wir haben gerade jetzt intensiv den BVB beäugt, jetzt müssen wir natürlich auch noch auf Bochum schauen. Bietet sich mit Bayern natürlich eine tolle Überleitung an.
Darf ich noch für die Shownotes werben? Da war viel drin, was ich gerade gesagt habe.
Wenn du das Wort Abo vermeidest, dann schon.
Kann ich vermeiden. Also viel von dem, was ich gerade gesagt habe, ist nochmal detailliert auch sicherlich dann in den Shownotes auch zur Zahnschuh-Zukunft und das eine oder andere Detail. Lohnt sich reinzuschauen.
So, Ralf, jetzt aber Kastropper, bitte.
So, 3-2 gegen Bayern, genau.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir standen hier vor ein paar Jahren schon mal, da gab es den ersten Überraschungssieg, wo keiner dran geglaubt hat. Ich erinnere mich noch ganz genau an das Gespräch, an die Tipps vor diesem Spiel. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer wild getippt hat, ob ich das war, ich frecher Idiot, und dann auch noch irgendwo richtig lag, keine Ahnung. Dann gibt es den nächsten Sieg gegen Bayern und dann denkst du natürlich erstmal so, jetzt gehst du mit breiter Brust dran, jetzt ist das der Befreiungsschlag, jetzt wirst du bald mit Abstiegskampf nicht mehr zu tun haben. Und ich habe es gerade schon angesprochen, 11 Gegentore, 3 Spiele, man hätte mehr erwartet.
Ja, da hätte man definitiv mehr erwartet, aber es war nicht nur der Sieg gegen Bayern, der dieses Selbstbewusstsein erzeugt hat, dass man jetzt eigentlich schon fast durch sein wollte, nach Plan, sondern die Leistungen in den Wochen davor waren auch gut. Ja, also Bayern war dann das i-Tüpfelchen natürlich, kam auch ein bisschen Glück hinzu, ein bisschen Matchglück, was man in so einem Spiel braucht. Aber da war wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde volle Intensität. Und diese volle Intensität von der ersten bis zur letzten Sekunde durchgehend konsequent, die der VfL Bochum halt benötigt, um zu punkten, egal gegen wen in dieser Liga, sei es gegen strauchelnde Bayern oder nicht strauchelnde Bayern, gegen Dortmund oder sonst wen oder auch gegen Darmstadt demnächst, die hat der VfL in den letzten 3 Spielen halt ein Stück weit vermissen lassen, auch wenn die Spiele sehr unterschiedlich liefen.
Ja.
Also kurz gesagt, in Gladbach einfach schlecht gewesen, Schiedsrichterleistungen hin oder her. Gegen Leipzig 80, 85 Minuten ein ordentliches Spiel gemacht, 5 bis 10 Minuten gepennt, überrumpeln lassen, individuelle Qualität von Leipzig hat sich durchgesetzt. Und gegen Freiburg war es eigentlich so ein 50-50-Spiel, hätte auch 0-0, 1-1, 2-2 ausgehen können. Wäre, glaube ich, dem Spielverlauf dann gerechter auch gewesen. Aber dann gab es halt 2, 3 Situationen, wo sie schlecht verteidigt haben. 2, 3 Situationen, wo sie vorne die Durchschlagskraft, die letzte Konsequenz haben, vermissen lassen.
Und bei Freiburg macht Gregoritsch einfach den Unterschied in diesem Spiel auch.
In dem Spiel macht Gregoritsch unter anderem den Unterschied. Und ja, dass Freiburg halt sich überhaupt nicht hat locken lassen, sondern konsequent verteidigt hat. Die Bochumer hat auflaufen lassen, dadurch fehlten auch Räume. Und auf engem Raum im letzten Drittel, ja, da ist Bochum nun mal nicht die Top-Truppe. Wir hatten gerade das Gehalt, ich weiß, jetzt sage ich jedes Mal, ne, ich weiß, aber 17 bis 20 Millionen Gehalt, Sancho, das ist der halbe Etat der gesamten Mannschaft des VfL Bochum.
Und dennoch, das Spiel war ja nicht hoffnungslos, oder jetzt mit dem Anschlusstreffer. Was hat dann noch am Ende gefehlt? Der Druck war da.
Der Druck war da, wie gesagt, das kluge Köpfchen, der Lucky Punch, also die letzte Konsequenz, wirklich zum Tor zu gehen, den Abschluss zu suchen. Philipp Hofmann war so eine beispielhafte Szene, wo er gut bedient wird, freie Bahn zum Tor hat und abdreht und nochmal querlegt oder ablegt und Chance vertan. Riesenunruhe in der Ostkurve.
Ja, klar.
Das war zum Beispiel, oder der Daschner hat viel frischen Wind gebracht, bedient Lucia, der legt sich den Ball dann aber ein Stückchen zu weit vor. Ja, technischer Fehler. Ja, da fehlte es an Qualität und an Konsequenz und an der letzten Überzeugung, die Bude unbedingt machen zu wollen und auch zu können.
Jetzt gibt's, ihr erlebt das ja auch immer wieder in der Mixed Zone, diese Diskussion, diese ich werde jetzt nicht sagen Hassrede gegen Schiedsrichter, aber zumindest harsche Kritik. Du hattest
Hassrede war es auf keinen Fall.
Ne, also wir werden ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ich nenne es jetzt harsche Kritik. Wobei es gegen den Video Assistant Referee kann man es manchmal vielleicht wirklich als Hassrede schon titulieren. Das sind jetzt meistens nicht offiziell, aber da gibt es ja
man ist wütend und sauer, aber ne? Das Wort Hass würde ich da das
halt aus der Emotion heraus. So.
Auf jeden Fall.
Jetzt gab es ein paar fragwürdige Entscheidungen. Ginter hat gerangelt.
Klar,
Hulde hat getreten.
Klare rote Karte.
Aber es ist ein bisschen leicht zu sagen, das war's dann, ne?
Ja. Also, sie haben sich alle beklagt über diese Entscheidung, ja auch zu Recht, das darf man. Ja, wenn ich daran denke, wie sich Dortmund beklagt hat nach dem Spiel in Bochum in der letzten Saison, wir erinnern uns.
Oh ja.
Das war aber mal ein Rauschen durch ganz Fußball-Deutschland, ja. Dann darf auch der VfL Bochum sagen, ey, schon wieder, ja, Hinspiel haben wir noch im Kopf, da gab es ähnliche Szenen mit Grifo. Es gab einige andere Spiele mit sehr strittigen Entscheidungen zu Ungunsten des VfL Bochum. Ja. Und dann darf man sich auch mal laut und deutlich und auch öffentlich positionieren, damit es auch mal gehört wird, weil da ist der VfL Bochum dann in der bundesweiten Wahrnehmung schon noch ein kleiner Club gegen die Großen. Und finde ich absolut legitim. Man will sich auch noch mal beim DFB informieren und nachhorchen und nachkarten und finde ich in Ordnung.
Wir können natürlich jetzt auch wieder über den Video-Referee reden. Wir könnten jetzt natürlich noch mal reden, lieber Assistant, dann assistiere doch auch.
Ja, aber der zweite Teil deiner Frage war ja, gleichzeitig hat aber keiner gesagt, es lag nur daran. Also insbesondere der Trainer hat sofort gesagt, wir packen uns auch an die eigene Nase. Auch Sportgeschäftsführer Patrick Fabian hat das gesagt, auch Marc Letter hat das gesagt, der Sportdirektor. Also alle haben gesagt, Toto Lucia, der Kapitän, wollte gar nichts sagen eigentlich zu Schiedsrichtern, sondern wollte sagen, wir haben es nicht geschafft, so. Es liegt an uns, wir müssen besser werden.
Ja.
So, und diese Einsicht ist ja durchaus da.
Das ist also der letzte Spieltag. Und jetzt möchte ich mal ein paar Namen nennen. Bayern, Man City, Real Madrid, Paris Saint-Germain, FC Arsenal, Barca, Atletico Madrid. Morgen wissen wir mehr. Dortmund darf weiterspielen in der Champions League. Und jetzt steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ein richtig dickes Brett kommt,
Christian. Ja, wenn ich mir die Aufzählung angucke, es sind nicht viel dabei, wo du zumindest mal mit Chancen reingehst, ehrlicherweise.
Dicke Bretter, oder?
Hammer. Das wäre nämlich die Frage jetzt an euch gewesen.
Ich würde sagen, ich habe nicht alle Viertelfinals im Kopf, aber ich würde sagen, stärkste Viertelfinale aller Zeiten.
Sagen wir mal so, variiert die Dicke der Bretter wenigstens ein bisschen?
Ich frage mal so. Also der BVB würde auf jeden Fall in allen Spielen als Außenseiter gehen. Ich würde sagen, City, Bayern, Real sind so die drei, die man auf jeden Fall vermeiden sollte, wenn es irgendwie geht. Was aber nicht bedeutet, dass man bei den anderen dann automatisch auf Augenhöhe ist. Gerade auch dann vor den Kulissen, wenn du gegen die spanischen Mannschaften spielen würdest, wäre halt, glaube ich, eine sehr, sehr große Herausforderung. Zwei Spiele über 90 Minuten, absolutes Limit, würde ich sagen. Gibt es eine Möglichkeit, die kannst du nutzen, aber realistisch betrachtet ist nach diesem Viertelfinale für Dortmunder Verhältnisse wirklich was Außergewöhnliches, wie Terzic gestern nochmal betonte. Das absolute Maximum und es bringt ihnen Geld, jetzt nochmal TV-Einnahmen und Zuschauereinnahmen, die Prämie von der UEFA sowieso. Ja. Am Ende landet man bei ungefähr 20 Millionen oder bei bis zu 20 Millionen sogar. Das ist ganz wichtig, auch gerade wieder, wenn wir zum Thema Sancho zurückkommen. Prestigeträchtig, also das kannst du dann schon nochmal vielleicht auch den einen oder anderen Spieler überzeugen. Guck mal, wir waren im Viertelfinale. Aber ehrlicherweise sollte man jetzt nicht davon ausgehen. Ich glaube, das tut auch keiner, dass jetzt hier der ganz große Wurf gelingt.
Losglück.
Also, ja, Losglück.
Also gibt es nicht so richtig. Ralf sagt es ja ganz schön eigentlich schon.
Ja, Paris würde ich auch noch zu den...
Genau, Paris, da haben sie es zumindest in Paris völlig unterlegen gewesen in der Gruppenphase, aber auch da alles falsch gemacht. Aber auch
Riesenaufschrei, genau.
Und Rückspiel war dann ganz ordentlich. Ich hätte dann die Süle-Monster-Grätsche.
Aber ist ja vielleicht auch eine Chance... Aus meiner Sicht hat Dortmund jetzt im Viertelfinale eigentlich nur alles zu gewinnen.
Ganz total befreit
aus. Gegen Eindhoven.
Da gab es eine Fallhöhe.
Alles zu verlieren. Ja. Nicht nur der Trainer, sondern der ganze Club.
Ja.
Aber jetzt kannst du da eigentlich sehr befreit rangehen, egal gegen wen.
Ja, zumal auch da ist es ja, du brichst es natürlich auch immer am Ende brichst du es auf den Namen herunter. Und Eindhoven hatte noch kein Spiel verloren und das war ja die erste Saisonniederlage gestern Abend. Das ist wirklich stark. Musst du halt, aber das wirkt halt nach außen, das ist dann halt nur die PSV Eindhoven. Ja. So. Und da hast du wenigstens eine realistische Chance weiterzukommen.
Ja.
Bei denen bist du jetzt halt der Underdog.
Hast du Namen?
Ne? Und kannst Namen halt Leistung. Kannst einfach mal gucken, was passiert.
Würde mir Barcelona wünschen. Machbar.
Wiedersehen.
Super Gegner.
Wiedersehen mit alten Bekannten. Ja. Ich habe nochmal was für die Shownotes. Wir reden nochmal über individuelle Klasse jetzt und ich würde das Thema gerne mit dem DFB-Coach aufmachen. Julian Nagelsmann, es wird ja schon vermutet, dass nicht viele BVB-Spieler auf seiner Liste stehen, nicht viele BVB-Spieler im Kader stehen werden. Niklas Füllkrug scheint der Einzige, der übrig ist. Und
ausgerechnet für mich der schwächste Dortmunder gestern, aber gut.
Ich glaube, in der Nationalmannschaft passt das ja ganz gut. Also da hat er relativ schnell angefangen zu treffen und so ein Stürmertyp wurde, glaube ich, auch gesucht lange Zeit. Ja, er gehört
schon da rein, weil wir keine besseren haben.
Trotzdem, also gehen wir mal meinst du größentechnisch, kann den Ball irgendwie treffen und hat einen Kopf, der ein bisschen weiter oben sitzt.
Nein, ich will jetzt hier nicht gegen Füllkrug ledern. Er ist schon einer der besten deutschen Stürmer. International sehe ich ihn nicht zähle ich ihn nicht zu den Stärksten. Er ist einfach eine Baustelle bei der deutschen Nationalmannschaft.
Ja, was auch nicht an Füllkrug liegt.
Nein, liegt nicht an Füllkrug, um Gottes Willen. Ja.
Trotzdem, welche Sprache spricht das? Wenn wir jetzt davon ausgehen, da ist nur ein Dortmund-Spieler am Ende dabei. Leistungsprinzip betont Nagelsmann ja immer wieder. Mhm. Christian, deine Einschätzung, deine Gedanken.
haben ja schon viele Bundestrainer vor ihm dieses ominöse Leistungsprinzip immer betont, aber er zieht es jetzt halt auch durch. Ne? Er gibt keinen, legt jetzt nicht den Wert auf die großen Namen, er setzt auf die Leute, die in Form sind. Vier Stuttgarter sollen ja dabei sein, zum Beispiel. Und ich finde das sehr erfrischend, ich finde das konsequent und ich finde es auch ehrlicherweise verdient, auch in Bezug auf die meisten Dortmunder Spieler. Ich finde, Mats Hummels hat eine konstante und sehr, sehr, sehr gute Saison gespielt. Meiner Meinung nach, das Momentum spricht nicht für ihn, weil er zuletzt halt hinten dran war. Aber ich glaube, er hätte es verdient gehabt, grundsätzlich dabei gewesen zu sein. Und ich finde auch, dass Schlotterbeck, obwohl er in der Nationalmannschaft zweimal gegen Japan zwei nicht gute Spiele gezeigt hat, auch in dieser Saison oder gerade in diesem Jahr jetzt seit der Winterpause sehr konstant spielt. Das wären für mich jetzt zwei Kandidaten gewesen, die hätten auch dabei sein können. Genauso wie für Süle hätte zum Beispiel die Variabilität gesprochen, dass er auch Rechtsverteidiger spielen kann, aber auch da gab es ja deutliche Ansagen auch von Nagelsmann im Vorfeld, und Schlotterbeck ist jetzt auch nicht so überraschend, dass er nicht dabei war, weil er bei Nagelsmann nämlich noch gar nicht dabei war. So, und dann hast du halt jetzt Spieler, die sich aus dem Kreis der Nationalmannschaft in dieser Saison verabschiedet haben. Emre Can, also noch ist die Nominierung nicht draußen. Es wird vermutlich so sein. Ja. Genau. Karim Adeyemi war halt auch ewig verletzt, spielt keine Rolle. Julian Brandt ehrlicherweise auch momentan nicht so gut, wie er schon gespielt hat in dieser Saison.
Ja.
Marius Wolf hat seinen Stammplatz schon vor ewigen Zeiten verloren und Moukoko darf auch nur ganz selten ran. Also es war jetzt schon nicht überraschend, dass es da so einen Aderlass an BVB-Spielern gab. Im September oder im Juni haben wir, glaube ich, gefühlt jedes Medium in Deutschland, das sich annähernd mit dem BVB beschäftigt, nochmal so eine Borussia-Deutschland-Geschichte aufgeschrieben. Wir auch, ehrlicherweise. Und das war ja da ja... schien da ja auch so, es war ja auch das erklärte Ziel, Nationalspieler zu verpflichten.
Ja.
Und lässt auf jeden Fall viel Interpretationsspielraum, was denn das bedeutet, wenn du dir Nationalspieler zusammenkaufst und die es schaffen, innerhalb von ein paar Monaten sich alle aus der Nationalmannschaft herauszuspielen. Spricht nicht so für die Entwicklung beim BVB, ehrlich gesagt.
Spricht nicht für die Entwicklung. Du hast es gerade schon mal angerissen. Wir können da nochmal einen Strich drunter machen jetzt zum Thema individuelle Klasse. Den Kommentar von dir packe ich gerne auch drunter. Du sagst, für die großen Gegner reicht es einfach nicht. Dann darf es natürlich nach dem Denken von Julian Nagelsmann auch nicht für die Nationalmannschaft reichen. Und du hast gerade schon zumindest mal angedeutet, du hast Zweifel, dass sich bis zum Saisonende dahingehend noch großartig was ändert. Also riesiges Entwicklungspotenzial bei den einzelnen Spielern, bei den Individuen siehst du nicht mehr.
Ich sehe es schon so, dass dann halt einzelne, also dass so ein Daniel Mahlen zum Beispiel seine wirklich sehr, sehr gute Form momentan hält, dass auch Sancho häufiger sein können zeigt, wie er es jetzt gegen Eindhoven gemacht hat. Aber Gegenfrage, nennen wir ein Argument, warum es jetzt auf einmal besser werden sollte. Es wird ja seit ein paar Monaten halt nicht wirklich besser in Sachen...
Da müsste ich nur in der Folge zurückspulen, dann habe ich die Argumente.
So, und deswegen bin ich da halt skeptisch, dass da jetzt gerade noch sowas passiert. Gerade mit den... Es kommen jetzt halt auch wirklich Bayern, Stuttgart, Leverkusen, Leipzig. Dazwischen hast du dann nochmal zwei Bonusspiele in der Champions League. Das ist natürlich auch ein hartes Programm. Und es wurde auf den Januar großen Fokus gelegt, weil das ja noch, und auch Teile des Februars, weil das die Monate waren oder die Wochen waren, wo es eben keine englischen Wochen gab, wo du wirklich noch konsequent mit der Mannschaft halt an Schwächen arbeiten konntest. So, die hast du jetzt halt nicht mehr. Ja. Und deswegen fehlt mir plus noch wieder eine Länderspielpause. Mir fehlt halt die Fantasie, warum sich das halt in Sachen spielerischen Ansatz ändern soll jetzt in den nächsten Wochen. Also
es wird halt. Du hast es angesprochen, dass der spielerische Ansatz jetzt gegen diese Top-Gegner nicht mehr das entscheidende Kriterium sein wird, sondern dann, ob sie es packen, ob sie solche Top-Spiele auch gewinnen können. Und wenn sie die gewinnen, dann wird, glaube ich, nicht mehr so nach dem spielerischen Ansatz gefragt, wie bei Spielen gegen Bochum
oder Darmstadt. Das stimmt, aber du musst ja auch gerade in solche... Das stimmt, aber du musst ja in solche Spiele auch gehen mit der Gewissheit, wir sind Borussia Dortmund, wir haben einen Plan, wir wissen, wie wir auftreten wollen. Und in der Hinrunde war es halt sehr, sehr häufig so, dass dann in diesen Spielen plötzlich eine totale Abkehr von der eigentlichen Idee ja, zu sehen war. In Paris sich hinten reingestellt. Die beiden Spiele in Stuttgart waren eine Vollkatastrophe. Gegen Leverkusen hat man am Ende das Beste rausgemacht, sich hinten reingestellt und dreimal auf Holz geklopft. Hoffentlich kassieren wir kein Gegentor.
Auf Alu eher.
Vielleicht, ja, vielleicht auf...
Da wird sich zeigen, ob sie daraus gelernt haben genau, ob oder ob sie es halt anders machen.
Jetzt würdest du erstmal sagen, wenn du jetzt nur die Fakten siehst, erstmal, die haben jetzt, sind jetzt im Viertelfinale, da haben sie 30 super Minuten gespielt. Das müsste dir eigentlich so einen Schub geben. So, das haben wir, darüber haben wir auch schon mehrmals in der Saison gesprochen, dass halt auf so einen Schub auch direkt wieder die ein unerklärlicher Einbruch folgen kann. Und ich bin gespannt, welches Gesicht dann am Ende jetzt übrig bleibt.
Bochum braucht ein ganz klares Gesicht. Wenn du jetzt drauf guckst, okay, bisschen Luft hast du noch zum Relegationsrang, 25 Punkte hast du. Allerdings geht's ja dann doch ganz schnell, vor allen Dingen, wenn wir gleich die drei kommenden Spiele einmal kurz betrachten und da ordentlich was schief geht. Du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen.
Ja, was man für wollte Dortmund schon jetzt die Spitzenspiele sind für Bochum jetzt auch die Spitzenspiele.
Man wäre aber gerne schon durch.
Die wichtigsten Spiele.
Aber ich glaube, jetzt gerade in der Situation, ich meine, Bochum, man geht da ja bescheiden hin. Man sagt ja jetzt nicht, wir wollen irgendwie oben mitspielen oder im ersten Drittel. Ne?
Platz 15.
Ja, so, man sagt die ganze Zeit, Platz 15 ist unser Ziel. Am Ende des Tages, wie gesagt, das hast du gerade schon angerissen, so spät in der Saison, in Anführungszeichen spät, dann nochmal da rein zu geraten, das hätte man lieber schon schön durchrechnen können als Bochumer sei. Und vor allen Dingen die Auftritte, die hätten ja häufig auch dafür gesprochen, dass es in eine gute Richtung geht.
Ja, wie ein Heimsieg gegen Freiburg und ich glaube, der nicht eingeplant, aber diese Erwartungshaltung hatte ich persönlich ehrlich gesagt auch, weil Freiburg halt auch in der Europa League gefordert war letzten Donnerstag
und in der Liga
heute
nicht so
dann
ganz
wieder
stabil.
In der Liga nicht stabil war. Ja. So die 3 Punkte mehr und klar, 3 Punkte mehr. Aber du hast gesagt, der Abstand nach unten ist noch ziemlich komfortabel. Also auf Mainz hat man 9, auf Köln sind 7. Ja. So, jetzt kommen die 3 Spiele in Mainz. Worst case, du verlierst. Köln gewinnt überraschend gegen Leipzig. Dann sind es noch 4 und 6. Dann steigt natürlich der Druck. Dann hast du 2 unruhige Wochen vor dir, wenn dann das Heimspiel gegen Darmstadt ansteht, wo es keinen Zweifel an der Erwartungshaltung geben kann. Aber auch das ist kein Selbstläufer. Und dann geht's nach Köln. Aber jetzt mal im Good Case, 5 Punkte aus den 3 Spielen und Deckel ist drauf.
Ah, du kannst dir das
und dann wäre das relativ früh. Viele sind vor der Saison oder auch vielleicht jetzt noch oder zwischendurch davon ausgegangen, wird spannend wieder bis zum letzten Spieltag.
Ja.
Ich erzähle schon seit Wochen, dass sie das diesmal eher klar machen, die Bochumer. Und da bleibe ich auch bei.
Aber es ist schon so ein bisschen so, als wolle der Fußballgott nochmal so einen kleinen Thriller aufziehen, dass jetzt wirklich diese 3 Partien gegen Darmstadt, gegen Köln, gegen Mainz hintereinander folgen.
Das ist interessant, alle spielen noch gegeneinander. Ja. Also auch Köln, Mainz, also Köln, Mainz, Darmstadt haben noch alle Spiele untereinander noch. Ebenso wie Wolfsburg, punktgleich mit dem VfL Bochum. Der VfL Wolfsburg auch noch im Abstiegskampf. Hat auch alle 4 Gegner noch.
Ja, da sind noch wilde Ausgangslagen möglich.
Richtiger, jetzt zählt's.
Lass uns einmal kurz auf Mainz gucken. Du hattest ein paar Sachen rausgesucht, auch das in den Shownotes. Da habe ich natürlich mich bedient. Insgesamt die Bilanz Bochum-Mainz jetzt nicht so super doll. Nee. Du hast aber zwei Siege rausgesucht. Einmal Pokalnacht vor Heiligabend 2020.
Ja, unvergessen, auch wenn leider die Fans ja gar nicht dabei sein durften in Mainz, aber wurde gefeiert in Bochum ohne Ende. Also unvergessener Sieg. Robert Tesche, Fußballgott, macht das 2-2 in der Nachspielzeit. Elfmeterschießen gewonnen im Pokal,
als Zweitligist damals. Und davor, und letzter Sieg dann vielleicht, auch wenn es jetzt bilanztechnisch nicht so gut aussieht, vielleicht ein paar Jährchen her. Mhm. Aber auch da der Monat ist der gleiche. Das Jahr, da musst du dich aber nochmal in den Fluxkompensator setzen. 99, da wurde ich eingeschult. Okay.
25 Jahre, ne?
Puh.
Jubiläum.
Sprich das für Bochum, ist
die Frage. Jubiläum, genau. Nee, zuletzt in der Liga gab es, das ist ja dann eher relevant, zu Hause in dieser Saison, das ist überhaupt das Relevanteste, ein bitteres 2-2, klar überlegen gewesen, in der Nachspielzeit den Ausgleich kassiert, eines der ärgerlichsten Unentschieden dieser Saison. In der letzten Saison gab es eine herbe Klatsche, Rabenschwarzen Tag gehabt in Mainz, 2-5. Die Saison davor 0-1 in Mainz. Also ja, es wird schwer. Und Mainz Haben zwar jetzt auch 8 Stück gekriegt vom FC Bayern, waren zu mutig, haben sie, glaube ich, selber hinterher auch eingesehen, genau wie Bochum in München zu mutig war und auch 7 Stück gekriegt hat. Spielt für mich, glaube ich, für das Spiel jetzt am Samstag keine Rolle. Ich finde schon, dass Mainz unter Bo Henriksen, der jetzt 4 Spiele im Amt ist, da einen Schritt nach vorne gemacht hat. Der lebt auch diese Intensität, Aggressivität, diesen Willen vor und der überträgt sich, lassen wir das 1-8 weg.
Ich wollte es gerade einwerfen, aber ich glaube, das muss man
ausklammern. Ich glaube schon, dass er sich auf Mainz überträgt. Die haben übrigens die 3, also Bochum, Darmstadt, Köln, alle zu Hause. Also die rechnen sich auch schon noch eine ganze Menge aus. Mindestens 16., vielleicht sogar noch 15. Die werden Vollgas geben. Die werden so dermaßen Vollgas geben. Und diese Chance muss Bochum letztlich nutzen, um mal wieder übers Umschaltspiel zum Erfolg zu kommen. Und dann wird es gehen. Aber wird ein schweres Spiel für Bochum.
Worüber wir noch reden müssen, was Bochum angeht, und das ist jetzt ganz interessant, weil wir die Instrumente, die wir gerade noch beworben haben, jetzt hier ja auch benutzt haben. Die Bochum-PK läuft nämlich gerade, während wir aufzeichnen. Und eine meiner ersten Fragen in den Vorgesprächen ist natürlich, und was ist mit Personal? Und das konntest du jetzt durch euren PK-Live-Ticker einmal kurz nachgucken. Es gab Personal, es gibt Personalsorgen. Wie sieht es denn konkret aus bei Bochum?
Ich guck nochmal drauf, ob es noch was ganz Frisches gibt. Aber soweit ich weiß, ist Patrick Osterhage wieder dabei. Ob er dann von Beginn an spielen wird, hab die PK jetzt nicht verfolgt.
Du musst ja hier sein.
Aber es wird er mit Sicherheit nicht verraten haben. Ich würde tendieren, dass er eher im Kader ist und noch nicht von Anfang an spielt. Der hat gefehlt die letzten Wochen. Ganz wichtiger Spieler im Zentrum von Bochum. Ansonsten gibt es weiterhin einige Ausfälle, wie Matu Spero, auch ein Spieler, der über die Intensität kommt. Christopher Antwi-Ajay fehlt als Tempodribbler, Tempomacher über den Flügel, gerade für das Umschaltspiel. Hätte man gern gesehen in Mainz, aber fällt halt aus. Und ja, gibt schon einige Ausfälle. Ist auch ein Grund für die Misere der letzten Wochen. Man muss da ständig zwangsläufig auch rotieren. Tim Oermann fällt aus, der Rechtsverteidiger. Ja. Mal sehen, da waren alle Kandidaten, die da hinten rechts spielen könnten, nicht gut in diesem Jahr. Ja, gibt schon ein paar Baustellen, aber es gibt auch noch einige Spieler, die das auch rocken können.
Und es wird interessant sein zu sehen, wer...
Schlotterbeck, Bruder zum Beispiel.
Kevin, ja. Es wird interessant sein zu sehen, wer diese Spiele rockt oder auch nicht. Es sind auf jeden Fall 3 interessante Partien. Kann man aber auch über Dortmund sagen. Du hast jetzt erstmal natürlich das Spiel gegen Frankfurt. 4. gegen den Tabellensechsten. Frankfurt will natürlich auch noch gerne in die Lotterie mit rein, um einen Champions-League-Platz. Und sind ja auch ganz gut unterwegs. Seit 5 Spielen ungeschlagen. Ist so ein Spiel, wenn du Ruhe haben willst, solltest du das mal gewinnen.
Ja, also sollten sie es nicht gewinnen, dann hast du ja ganz, ganz ungemütlich, eine ganz, ganz ungemütliche Länderspielpause jetzt. Ja. Ich sehe sie auch im Vorteil. Also sind wir schon bei den Tipps angelangt?
Nee, wir tippen erst ganz am Ende. Ich möchte dazwischen noch mal ganz kurz schon auf Bayern lümkern, aber auch
okay.
Nicht so viel.
Okay, ich glaube halt, dass sie, obwohl, für Dortmund spricht halt jetzt einmal, dass sie nochmal dieses Spiel zu Hause haben und ich glaube auch schon, dass es das PSV-Spiel Rückenwind gibt. Was ein Problem werden könnte, ist die Sperre von Marcel Sabitzer. Wir hatten gerade über Man of the Match beim Eindhoven-Spiel gesprochen. Ja. Ich fand, dass neben dem herausragenden Kobel am Ende wieder und auch Sancho am Anfang über die gesamten 90 Minuten Sabitzer der beste Dortmunder war am Mittwoch. Und der fehlt, der ist jetzt 2 Spiele gesperrt, fehlt sowohl gegen Frankfurt als auch dann in München.
Tja.
Wo du gerade schon draufluchsen wolltest. Das ist ein herber Verlust, weil der hat es geschafft, im Mittelfeld für sehr, sehr viel Ordnung zu sorgen, das Spiel, diese Verbindung herzustellen zwischen Defensive und Offensive, so ein Überbrückungsspieler zu sein. Dass der jetzt ausgerechnet fehlt in diesen beiden Spielen, ist sehr, sehr, sehr bitter für Dortmund.
Und es wird eine interessante These zu überprüfen geben gegen Bayern. Nämlich reicht es gegen die ganz Großen und strauchelt Bayern jetzt oder nicht? Ne? Also wer Mainz so abfertigt, dem wird man das erstmal nicht zusprechen, aber man muss ja dann den gesamten Saisonverlauf betrachten. Wird interessant sein zu sehen, was wir da für ein Match sehen am Ende des Tages. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wir werden es hier noch besprechen.
In München war es ehrlicherweise in den letzten Endes halt immer relativ einseitig. Also
was wir hier alles ausgerechnet haben.
Ich rechne damit.
Ne? Also ich versuche ja hier den Optimismus. Ich weiß, ihr seid seriös, ihr lasst euch davon nicht allzu sehr vereinnahmen, aber ich versuche ja dann immer mal wieder, und in den vergangenen Jahren ist mir das ziemlich oft ziemlich fies auf die Füße gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade, wie du schon sagst, Christian, in München. Jetzt tippen wir aber erstmal Dortmund-Frankfurt und natürlich Mainz-Bochum. Chronologisch, wie immer, fangen wir mit Mainz gegen Bochum an, Samstag 15.30 Uhr. Ralf, du darfst loslegen mit deinem Tipp.
Ein 1-1 wäre ein gutes Ergebnis für den VfL Bochum und ist aus meiner Sicht auch machbar. 1-1.
Ich finde diese Idee mit dem Jubiläum ganz gut. Das ist ja mal wieder der romantische Ansatz. Ne? 99, 2024, 2-0.
Boah, ich glaube dann, das ein Konter sitzt am Ende, also 0-1.
Okay. Also wir reden jetzt 0-1 aus Bochumer Sicht.
Also 1-0 für Bochum.
Also richtig für Bochum. Richtig genau, sozusagen. Ja, okay, ja. Alles klar.
Das erste Mal, dass die 0 steht. Seit 7 Partien sind jetzt, glaube ich.
Herrn Riemann würde das gefallen. So, dann haben wir noch Sonntag 17.30 Uhr Dortmund gegen Frankfurt. Da darfst du loslegen.
Trotz Sabitzer fehlen und trotz möglichem Sancho-Ausfall, glaube ich, dass der BVB das Spiel mit 3-1 gewinnt, weil die Frankfurter, glaube ich, auch sehr selbstbewusst auftreten werden und auch viel fürs Spiel tun werden, anstatt nur gegen den Ball zu arbeiten. Deswegen glaube ich, dass es da Räume gibt, die der BVB ganz gut ausnutzen wird am Sonntag und gewinnt dementsprechend 3-1.
Kann ich folgen, ich mache aber den Feigling-Tipp 2-1.
Nein. Ey, den Feigling-Tipp wollte ich auch machen.
Sorry, ich hab gedacht, ich presse schnell rein, damit der nicht vergeben ist.
Mach 1-0. Frankfurt ist so ein bisschen unberechenbar, ne? Dann sage ich auch wieder diesen auch Feigling-Tipp 1-1.
Gut, okay. So, Abo als Wort ist ab jetzt wieder freigegeben. Okay. Wir haben ja heute eine ganze Menge. Bochum-Newsletter, Bochum-Live-Pikatika, Watz-BVB, Watz beim BVB auf Instagram abonnieren und natürlich uns auch bitte nicht vergessen, Fußball in Zeit, lasst uns ein Abo da, sowohl in der Videovariante auf YouTube als auch auf Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcast, wie auch immer, wo auch immer ihr uns hört. Wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne ein Abo dalassen. Ralf, Christian, vielen Dank, dass ihr heute da gewesen seid. Und ich sag mal so, liebe Leute, wir sehen uns auf jeden Fall. Oder wir hören uns. Bis dahin. Ciao. Ciao.
Fußball Inside, der Expertenpodcast von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.